We have everything we need to defeat the giants in our lives. God has already written our victory plan. Oh Mann. Wir haben alles, was wir brauchen, um die Riesen in unserem Leben zu bezwingen. Gott hat schon den Plan für unseren Sieg geschrieben. Giant Slayers von Life Headland. Also, das ist das Letzte hier. Das ist ja mehr ein Witz, wenn ich mir da mein Leben anschaue. In meinem Leben sieht das überhaupt nicht aus wie ein Plan nach Sieg, sondern eher wie eine geplante Niederlage. Zumindest planen das die Chefs bei uns in der Konzernetage so. Die wollen nämlich ganze 100 Arbeitsplätze streichen. 100. Jeden zweiten trifft das, heißt das. Und wenn ich mir das anschaue, mit dem Kollegen, mit dem ich zusammenarbeite, der lässt keine Gelegenheit aus, um mich irgendwie da bloßzustellen und mich schlecht dastehen zu lassen und meinen Ruf in der gesamten Firma, im gesamten Konzern zu ruinieren. Oh Mann, ich weiß gar nicht, wie das werden soll. Zu Hause sind wir auf mein Gehalt angewiesen. Und mit meinem Mann, da kann ich auch nicht drüber reden. Der kriegt immer nur gleich die Krise. Und dann fangen wir uns an zu streiten. Also immer wenn es um Finanzielles geht, dann gibt es bei uns nur Zoff in der Ehe. Und das schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Ich glaube, ich erzähle ihm das am besten gar nicht. Naja, immerhin brauche ich am Montag nicht zur Arbeit. Da darf ich stattdessen zur Vorsorgeuntersuchung. Oh Mann, nein, 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 nicht auch noch das. Wenn da was bei rauskommt, ich womöglich Krebs habe oder so, dann weiß ich gar nicht mehr weiter. Dann müsste ich ja auch meine Arbeitsstelle aufgeben und dann fehlt uns das Einkommen und ich mich in Krankenhäusern rumtreiben und Therapien und nee, nicht das auch noch. Ich glaube, ich gehe da gar nicht hin. Ich passe da einfach und ich lasse das aus. Ich bleib zu Hause und ich bleib im Bett und nee. Mir wird das einfach alles zu viel. Irgendwie stürzt zurzeit so alles über mich zusammen. Und ich fühle mich dabei nur noch machtlos. Hast du mir etwa zugehört?
Ja, und ich hänge mich da jetzt einfach mal rein. Also zu deinem Kollegen. Vielleicht kannst du für ihn beten. Vielleicht sagst du ihm aber auch, was dich an ihm stört. Und wenn es ganz dicke kommt, gehst du vielleicht zum Betriebsrat. Dein Mann ist doch bald ein paar Wochen in Reha. Dann ist an der Ehefront zunächst mal Frieden. Ja. Und zu der Vorsorgeuntersuchung. Ich würde hingehen. Du weißt dann nachher, wie es gesundheitlich weitergeht. Das sind so Gedanken, die mir gerade kamen. Vielleicht ist das ja ein Weg.
Naja. Ich weiß nicht so recht, aber du scheinst ja einen Plan zu haben.
Vielleicht ist es ein Plan. Vielleicht führt er dich auch zum Sieg über die Riesen.
Das Thema heute klingt etwas negativ, nicht an allen Fronten kämpfen. Deswegen habe ich es umbenannt. Finde den richtigen Kampf. Wenn alles zusammenbricht, wie auch gerade im Anspiel, finde den richtigen Kampf. Wie oft kämpfen wir in unserem Leben den falschen Kampf? Da hat mich einer auf der Autobahn geärgert, weil er zu dicht hinten aufgefahren ist oder vor mich reingekrätscht ist. Und? Wäre ich fast aufgefahren. Dem muss ich es mal zeigen. Also einmal mal laut hupen, vorbeifahren und ihm die Meinung geigen, dass er das wirklich merkt. Oder am besten noch ein Foto machen und ihn anzeigen. Ist das der Kampf, den wir kämpfen sollen? Da werde ich gegen meinen Willen in meinem Unternehmen versetzt oder entlassen. Ist das der Kampf, den ich aufnehmen soll? Da bekomme ich als Lehrer genau die Klasse, von der ich vorher gesagt hatte, die will ich nicht. Ist das der Kampf, den ich kämpfen soll? Oder ich bekomme in der Schule eine Note, die ich nicht verdient habe. Und meine Eltern sehen das genauso und sie gehen in die Sprechstunde und kämpfen für die Note. Ist das der Kampf, den wir kämpfen sollen? Wir beschäftigen uns ja mit David, wie er gekämpft hat. Für mich war es sehr erhellend, zur Vorbereitung für heute erstmal den gesamten 1. Samuel und 2. Samuel zu lesen. Ehrlich gesagt, ich hatte die Biografie von David nicht mehr so richtig drauf. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man diese ganze Person sieht, vor der wir uns natürlich jetzt mit einem wichtigen Ausschnitt beschäftigen. Heute wollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, wie ist er denn zu der Entscheidung gekommen, den Kampf gegen Goliath zu kämpfen? In Samuel 17, 12 bis 13 steht dazu, David war der Sohn eines Ephratiters namens Isai aus Bethlehem in Juda, der 8 Söhne hatte. 8. Zur Zeit Sauls war Isai bereits alt und betagt. Die 3 ältesten Söhne waren zusammen mit Saul in den Krieg gezogen. David aber war der Jüngste. Also ist er der Jüngste von 8 Brüdern. Der Benjamin sozusagen. Er hatte nun den Auftrag, seinen Brüdern im Auftrag seines Vaters ein paar Sachen zu bringen. Er kommt in die Situation, sieht die ganze und entwickelt Ehrgeiz. Moment mal, was ist hier denn los? Und er fängt an zu prüfen, was er davon hat, wenn er kämpft. In der Folge sind seine Brüder stocksauer auf ihn, was er da überlegt zu kämpfen. Der Kleine, was will der denn? Und David kämpft nicht ohne Erlaubnis. Er holt sie sich von Saul. Das hat in der Geschichte aber eine doppelte Funktion. Es ist der weltliche Chef, ist aber auch der geistliche Chef in dieser Geschichte. Und in Samuel 17, Vers 37b heißt es dann, da antwortete Saul, geh, der Herr sei mit dir. Also er hat eine doppelte Erlaubnis. Die Erlaubnis Gottes und die Erlaubnis des Chefs, der in dieser Szene das Sagen hat. Daraus lernen wir schon ein erstes. Wer ist unser Chef? Und das ist erstmal zweifelsfrei Jesus. Lass mal die weltlichen im Moment auf die Seite, da komme ich später nochmal drauf. Eines ist klar, ohne seinen ausdrücklichen Auftrag sollten wir nicht kämpfen. Wir sind aber genauso wie David mitten in irgendwelchen Kampffeldern, von denen wir gerade im Anspiel einige gehört haben. Und David kam ja völlig unvorbereitet in die Situation. Der ist ja nicht dahin gezogen, um zu kämpfen. Er fand plötzlich eine Situation wieder. Er wollte ja nur seinen Brüdern helfen. Er überlegt erstmal, was er davon hat, welche Kampfmittel er hat und welche Qualifikationen er mitbringt. 3 Dinge. Na, was hat er denn davon? Auf jeden Fall Karrierechancen. Bei David war das tatsächlich der Einstieg in eine beispiellose politische Karriere bis zum König des Vereinigten Reiches von Juda und Israel. Samuel 17, 24b und 28 heißt es dann, wer ihn erschlägt, also den Goliath, den wird der König sehr reich machen. Er wird ihm seine Tochter geben und seine Familie wird er von allen Steuern in Israel befreien. 3 Botschaften. Erstens wird er König, zweitens kriegt er eine Frau und drittens muss er nichts zahlen. An den Staat. Das ist doch mal ein Angebot. Sein ältester Bruder Eliab hörte, wie er mit den Männern redete, und er wurde zornig auf David. Er sagte: Wozu bist du denn hergekommen? Wem hast du die paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne doch deine Keckheit und die Bosheit deines Herzens. Du bist nur hergekommen, um den Kampf zu sehen. Da erwiderte David: Was habe ich denn jetzt wieder getan? Ich habe doch nur gefragt. So steht das wörtlich da. So typisch. Ja, letzte Bruder. Ja. Gott, was habe ich jetzt schon wieder angestellt? Diese Grundhaltung, ich will die Situation verstehen, führt zu einem handfesten Familienstreit, in dem David den Harmlosen spielt. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Soweit, was er davon hat. Es sind also sehr unterschiedliche Motive, die den David antreiben. Völlig legitim. Offensichtlich, wie man an dem weiteren Verlauf der Geschichte sieht. Bei den Kampfmitteln, da sieht es ziemlich finster aus. Steinschleuder. Aber immerhin. Also die Kampfmittel scheinen gar nicht das Entscheidende zu sein. Man sollte welche haben und sie einzusetzen wissen. Bei der Qualifikation hat er ein dickes Pfand gehabt. Und wie wir im Vers 37 nachlesen können, im gleichen Kapitel, er hat erfolgreich mit Löwen gekämpft. Und das hat er sogar noch dargestellt. David sagte weiter: Der Herr, der mich aus der Gewalt des Löwens und dem Bären gerettet hat, wird mich auch aus der Gewalt dieses Philisters retten. Also er hatte Training in der Rolle des Schwächeren, das stärkere Tier zu besiegen. Mich erinnert das so ein bisschen an meine Bergtouren. Wenn man da so 1200, 1500 Höhenmeter vor sich hat, das ist wie David und Goliath. Da hat man das Gefühl, da kommst du nie hoch. Und es ist eine Mischung aus unterschiedlichen Argumenten, Einschätzungen und Kompetenzen, die einem erfolgreichen Kampf zugrunde liegen. Also ich komme zum Beispiel den Berg nicht hoch durch schnell gehen. Da bin ich viel zu alt. Ich packe das langsam an. Und habe dabei schon manchen, der schnell vorausging, dann wieder abgehängt und eingeholt. Also ich muss das wissen, mit mir selbst im Einklang sein. Was ist mein Weg zu kämpfen mit der Situation? Aber all das bringt überhaupt nichts, wenn es nicht von Gott beauftragt und gesegnet ist. Beauftragt und gesegnet. Es ist nicht letztlich eine Frage der Kampfmittel. Es ist nicht eine Frage der ausreichenden Kompetenz, sondern eine Frage, was segnet Gott mit Erfolg? Meine Güte, wie viele Leute habe ich kennengelernt, die Studium abgebrochen haben in der Wiederholungsprüfung und die ich Jahre später wiedergesehen habe und die irgendwo Top-Führungskräfte geworden sind, ohne jede Ausbildung. Was Gott segnet, gelingt. Ist alles okay. Und ich sage nicht, man soll nicht studieren. Aber es kommt auf diesen inneren Weg an, was Gott beauftragt, was er segnet. Dann komme ich zum dritten Punkt: Welchen Kampf segnet Gott? Das wollen wir uns erstmal alttestamentlich angucken bei David. Und dann im vierten Punkt: Wie ist das, wenn wir Jesus nachfolgen? Neutestamentlich. Und alttestamentlich bin ich da über den Psalm 37 gestolpert, den wir jetzt nicht ganz lesen, weil der ist ziemlich lang, aber einige Auszüge daraus, die Verse 1 bis 13 und dann ab 27. Und ich unterbreche das Lesen immer an den Stellen, wo so ein Punkt ist. Das ist ein Psalm von David. Erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter. Fängt schon toll an. Das wäre ja schon mal ein Programm für sich. Abends Fernsehen gucken, Tagesschau gucken und anschließend sich nicht über die Übeltäter ereifern. Ist doch mal ein Ansatz. Ja. Denn sie werden schnell verdorren wie das Gras, verwelken wie das grüne Kraut. Was soll ich denn stattdessen tun? Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Lande und übe Treue. Nicht nur vertrauen, tu was und sei treu. und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Das ist ein kleiner, dezenter Hinweis auf den Lobpreis. Lust am Herrn ist Lobpreis. Dann geht es weiter. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertrau auf ihn, so wird er es vollbringen. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Und jetzt kommt was Entscheidendes. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Starker Vers. Das ist wie mit dem Reha, ne? Mit dem Mann. Das ist Gelegenheit. Halte still im Herrn und warte auf ihn. Manchmal steckt auch Gott Wartegelegenheiten, wo man ein Thema nicht gleich lösen muss. Sie nehmen. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht. Es entsteht nur Böses daraus. Denn die Übeltäter werden ausgerettet. Die aber auf den Herrn harren, werden das Land erben. Nur eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ist sie nicht mehr da. Aber die Sanftmütigen werden das Land erben. Klingt schon die Bergpredigt durch. Und sich großen Friedens erfreuen. Der Gottlose heckt Pläne gegen alle Gerechten und knirscht gegen ihn mit den Zähnen. Aber der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Das ist ein Ding. Gott lacht über die Gottlosen. Und wir regen uns darüber auf. Soweit der Abschnitt bis dorthin. Der ganze Psalm ist dadurch gekennzeichnet, dass das fast wie so eine katholische Litanei wiederholt wird. Es kommt immer wieder das Gleiche in unterschiedlichen Varianten. Weiche vom Bösen und tue Gutes, so wirst du ewig leben. Denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Getreuen nicht. Sie werden ewig bewahrt und der Same der Gottlosen wird ausgerottet. Die Gerechten werden das Land erben und für immer darin wohnen. Der Mund des Gerechten verkündet Weisheit und seine Zunge redet Recht. Das Recht ist groß geschrieben, kann man aber auch sich klein lesen. Also redet Richtiges, aber auch in einer guten Art und Weise. Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen und seine Schritte wanken nicht. Der Gottlose lauert auf den Gerechten und sucht ihn zu töten. Aber der Herr wird ihn nicht seiner Hand überlassen und ihn nicht verurteilen, wenn er gerichtet wird. Harre auf den Herrn und bewahre seinen Weg. So wird er dich erhöhen, dass du das Land erbst. Harre auf den Herrn und bewahre seinen Weg. Wie segnet Gott einen Kampf mit Erfolg? Das ist die Betriebsanleitung. Und alles andere ist einfach daneben. Und das sind schon mal handfeste Kriterien. Wenn ich übel rede über andere, wenn ich voll von Zorn bin und anfange zu kämpfen, das kann nicht klappen. Das ist nicht gesegnet. Der Psalm sagt sehr deutlich, überlass die Übeltäter erstmal Gott. Sein Thema, er kümmert sich drum. Kümmer du dich um deins. Harre auf den Herrn. Und wie ist das jetzt, wenn wir Jesus nachfolgen? Wir sind ja nicht mehr in Zeiten des Alten Testaments, sondern wir müssen uns fragen, in welche Kämpfe wir gehen sollen, in die Jesus uns schickt. Und dazu finden wir einen guten Hinweis im Hebräerbrief, im Kapitel 12. Schwester und Brüder, Vers 1 bis 4. Darum wollen wir auch, die wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde abwerfen, die uns so leicht umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt. Und dabei auf Jesus blicken, dem Urheber und Vollender des Glaubens. Also laufen, Ausdauer, aber nicht so, sondern so. Auf ihn blicken. Er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude, das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten und sich zu Rechten von Gottes Thron gesetzt. Jetzt fängt es an, ein bisschen unbequem zu werden. wenn das die Kampfstrategie ist. Wettkampf, das Ziel sehen, das Ziel unseres Lebens, wohin geht, Kreuz und Schande auf diesem Weg des Wettkampfes auf sich nehmen, um des Zieles willen. Kein Kampf ohne Kreuz und Schande. Geht nicht. Zumindest nicht, wenn wir Jesus nachfolgen. Das heißt nicht, dass die Freude immer erst ist, wenn wir tot sind und ewig mit Jesus vereinbart sind. Diese Punkte, wo etwas aufbricht im Reich Gottes, die passieren auch unterwegs in unserem Leben. Es sind immer Etappen zur Auferstehung hin, zu Durchbrüchen hin. Aber es ist immer wieder dieser Rhythmus. Richtet also eure Aufmerksamkeit auf den, auf Jesus, der solche Anfeindungen von Seiten der Sünder gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermattet und mutlos werdet. Also ganz klare Ansage, wenn du nicht auf Jesus guckst, in dem, was du im Kampf tust, hast du keine Chance, du verlierst den Mut. No chance. Dann lass es. Und wenn das der Kampf der Vorsorgeuntersuchung ist, schau auf Jesus, lauf den Wettkampf. Auch wenn sie sich über dich lächerlich machen dabei, schau auf Jesus im Kampf. Das ist der Weg zum Sieg. Und abschließend steht dann, auch noch so typischer Hebräerbrief, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet. Ja, also müssen wir da mal ein bisschen gründlicher sein mit uns, mit unseren versteckten Sachen, wo wir doch unsere eigenen Wege gehen. Ist doch mal eine Ansage. Nun fragen wir noch mal schärfer, um welchen Wettkampf geht es denn für uns? Und wir nähern uns schrittweise dem Evangelium und jetzt wird es leider noch ein Stück unangenehmer. Und ich habe diese Stelle mit Unbehagen zur Kenntnis genommen, aber manchmal muss man sie dann trotzdem nehmen. Das ist Lukas 12, 49 bis 53. Jesus sprach zu seinen Jüngern, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre es, es würde schon brennen. Ich muss mit einer Taufe getauft werden und ich bin bedrängt, bis sie vollzogen ist. Meint ihr, ich sei gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, ich sage euch, sondern Spaltung. Denn von nun an werden 5 Menschen im gleichen Haus in Zwietracht leben. 3 werden gegen 2 stehen und 2 gegen 3. Der Vater gegen den Sohn stehen und der Sohn gegen die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Es ist eingereiht in einer Reihe von kurzen Erzählungen, aber es ist in sich sehr klar. Wer kann das aushalten, was Jesus da sagt? Dann schauen wir das uns vom Kern mal etwas an. Was ist denn die Hauptaussage? Jesus scheint also offensichtlich ein Brandstifter zu sein. Er will Feuer auf die Erde und er ärgert sich, dass nicht gescheit brennt. Er ruft zur Entscheidung für das Reich Gottes. Das ist der Kern dieses Verses. Er setzt unsere Herzen in Brand. Er ist Brandstifter in unseren Herzen. Und will, dass sie brennen. Brennen für das Reich Gottes. Und er weist auf etwas hin, was wir gerne übersehen. Dass genau dieses, dass Jesus unsere Herzen entflammt, ohne Wenn und Aber spaltet. An einer ganz tiefen Ebene gegenüber denen, wo Herzen nicht brennen. Das hat auch David erlebt in seiner Familie, als er radikal auf Gott gehört hat. Und das habe ich nicht in der Hand, weil ich kann meine Familie, meine Geschwister, wen auch immer, nicht dazu zwingen, dass ihre Herzen genauso brennen. Es ist ja ihre Entscheidung und ihre Freiheit. Und das Gleiche gilt für Arbeitsplätze überall, wo wir sind. Ich habe dabei in meinem Leben eine Beobachtung gemacht. Ich habe viele Menschen kennengelernt, deren Herzen brennen im Geiste Jesu, ohne dass sie ihn kennen. was immer sehr wehtut. Es sind Menschen, wo man merkt, die haben die Spur drauf. Die haben eine Spur für das Reich Gottes und die kennen Jesus nicht. Also Vorsicht, auch da wieder mit dem Urteilen. Aber das Entscheidende ist, wenn wir diese Entschlossenheit Jesu für seinen Auftrag sehen, dann wird das wesentliche Kriterium klar, welchen Kampf wir kämpfen sollen und welchen nicht. Tja, und wie verhalten wir uns denn gegenüber diesem Brandstifter Jesu? Sind wir nicht oft Feuerlöscher der Botschaft Jesu? Naja, das kann man heute mit der Bibel nicht mehr so genauso sehen. Mit den Dämonen, das ist eigentlich ganz anders gemeint. Und mit der Sünde, das muss man relativ sehen und so weiter und so fort. Da sind wir Feuerlöscher der Botschaft Jesu und sagen, nee, so wie Jesus das gesagt hat, nicht ganz so. Ja, erstmal ein bisschen Feuer weggucken, relativieren. Sind wir nicht auch Feuerlöscher, wenn es um die 10 Gebote geht? Sagen wir denen nicht gerne, also das mit dem Ehegebot und dem Ehebruch, naja, das war im Zeitalter der Freiheit heute und der unterschiedlichen Lebensarten, darf man nicht so genau nehmen. Da werden wir zu Feuerlöschern und vernichten die Botschaft Jesu. Nur ein bisschen klein halten. Dann kämpfen wir den falschen Kampf, indem wir die Botschaft Jesu relativieren. Wie viele Christen kämpfen darum, die Botschaft Jesu zu relativieren? Falscher Kampf. Falsche Front. Wir beschwichtigen viel zu schnell, weil Jesu Botschaft im Wesentlichen unbequem ist. Soweit sind wir jetzt vorbereitet. Jetzt müssen wir nur noch eine Frage klären. Wie komme ich zu einer Entscheidung für den richtigen Kampf? Und da ist mir wichtig, dass wir uns von uns selber lösen und nicht überfragen, was soll ich kämpfen, wo gehöre ich hin, was ist meine Berufung, mein Auftrag, sondern der erste Blick sollte sein, welche Kämpfe kämpft denn Jesus hier und heute in dieser Welt? Wo hat er denn heute ein Problem? Mit seinen Gemeinden, mit der Politik, mit den Staaten, mit den Menschen, mit der Umwelt, mit was auch immer. Und bei welchen dieser Kämpfe sollen wir mitkämpfen? Und welche Kämpfe sind das denn? Ist es Friday for Future? Oder ist es der Kampf in einer Gewerkschaft, damit der Klimaschutz nicht alle unsere Arbeitsplätze vernichtet, ohne Sinn und Verstand? Oder ist es der Kampf um den Erhalt des Betriebes? Oder der Kampf um den Erhalt meiner Ehe? Oder der Kampf um die Zukunft der Kinder? Welches sind die wesentlichen Kämpfe? Und dazu ein paar Leitfragen. Welche Tempel müssen geräumt werden? Wo sind Orte, wo etwas nicht stimmt, wo ich aufräumen muss? Dann sage ich so, geht das nicht. Raus mit dem Unrat. Das kann auch um die Ordnung in der eigenen Familie gehen. Wo ist der Weg der Vergebung dran? Ich staune immer wieder, wie die Adeligen unseres Landes Versöhnungswege nach Russland gehen. Für die Taten, die ihre Vorväter getan haben. Wo ist Tiefe der Vergebung dran? Vergebungswege, Versöhnungswege. Wo müssen wir gegen die Mächtigen antreten? Wo müssen wir auf die Straße gehen? Wo müssen wir in den Schulen oder Betrieben sagen, nein, so nicht. Aber gleichzeitig müssen wir auch die Frage zulassen, wo müssen wir Macht ergreifen um Jesu Willen? Dann bin ich auf der anderen Seite. In der Partei, in der Politik, in der Kommune, in der vorgesetzten Situation. Bewusst mit der gesegneten Macht. Ich wünsche uns, dass wir aufhören, mit unserer Haltung als Feuerlöscher die Botschaft Jesu zu relativieren. Wir sollten wenigstens zu Feuermeldern werden. Wenn eben nicht sogar, und das ist eigentlich die Botschaft Jesu, zu Brandstiftern, zu Nachfolgern Jesu. Und was heißt das jetzt praktisch? Das möchte ich in ein paar Empfehlungen zusammenfassen. Ich fasse zusammen einmal, was ist der falsche Kampf? Wie erkenne ich den richtigen Kampf? Und wie komme ich zu einer Entscheidung für den richtigen Kampf? Und schließlich, wie finde ich raus, wo ich richtig kämpfen soll? Wobei, da will ich natürlich keine Antworten geben. Also fassen wir nochmal zusammen, der falsche Kampf ist, aus dem Affekt handeln, aus dem Zorn handeln und was nochmal ganz wichtig ist, um der eigenen Ehre willen kämpfen, weil ich ungerecht behandelt worden bin. Wie viele Kämpfe kämpfen wir, weil ich ungerecht behandelt worden bin? Das ist der falsche Kampf. Und da gibt es noch einen Punkt, um Nebensachen kämpfen. Also so eine Falle, in die ich selber oft gerne laufe. Also irgendwelches Zeug, was völlig unwichtig ist, wo man sich dran verbeißt und denkt, ah, das geht nicht und Zeit verschwendet. Wie erkenne ich den richtigen Kampf? Es ist nach meiner Erfahrung erstmal wichtig, Zeit zu gewinnen. Nicht in einen Kampf reinzurennen und ihn direkt zu führen. Deswegen gefällt mir das mit der Reha und dem Ehekonflikt so gut. Ja? Zeit gewinnen, wobei ist der Kampf wirklich unvermeidlich. Erstmal Konstellationen, wo man sagt, also wenn man noch mal ein bisschen Zeit hat, man rennt auch nicht gleich zum Rechtsanwalt. Erstmal gucken, ja, warum nicht unbedingt nach, wird sich schon von selber regeln. Das passiert auch oft, aber das meine ich jetzt nicht. Sondern um selbst in der Situation zu kommen, die Dinge in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Abstand zu gewinnen. Das ist so ähnlich, ich setze mich in den Hubschrauber, gucke auf mich selber runter und schaue da dann drauf, welche Riesen gibt es denn in meiner Lebenssituation, bei denen ich innerlich eigentlich weiß, komm, da sollst du nicht kämpfen. Und das hat damit zu tun, dass ich mich erinnere, und es ist gut, wenn ich das tue, in welchen Phasen meines Lebens ich früher schon mal die falschen Kämpfe gelebt habe. Das sage ich vor allem allen Wiederverheirateten. Sollten sich gut immer wieder erinnern daran, welche Kämpfe sie in der Ehe vorher schon mal vergeblich gekämpft haben. Ja? Die sollte man nicht nochmal anpacken. Die gehen nämlich wieder schief. Dazu brauche ich Zeitgewinn. Abstand. Der zweite Ansatz ist, geht es um einen Missstand, wo ich sicher bin, dass Jesus ihn anprangern würde, so wie er es in seiner Zeit gemacht hat. Das ist dieser Friday-for-Future-Effekt. Und Jesus war in seiner Zeit an manchen Sachen absolut rigide. Geht es um einen größeren Zusammenhang? Es gibt einer der Komiker, der sagt, es geht nicht um den Hambacher Forst. Das ist völlig egal, ob wir den Hambacher Forst retten. Es geht um unser Klima. Ja, also so ein bisschen mal gucken, wo ist denn das Kampffeld? Wo setze ich die Zeit rein, wenn ich mich da engagiere? Wo geht es, und das ist nochmal eine wichtige Frage dafür, um Leben und Tod? Wie komme ich dann zu einer Entscheidung für den richtigen Kampf? Wenn ich mir einen Überblick verschafft habe, ist es Entscheidende, Jesus entscheiden zu lassen. Dann sagen da vielleicht viele von euch, ja, eine solide Entscheidung mache ich aber nicht mit Jesus alleine, sondern indem ich Menschen meines Vertrauens einbeziehe. Jetzt komme ich nochmal auf den David zurück. Der hat auch in der weltlichen Struktur gefragt. Das heißt, ich sollte gut überlegen, ob ich nicht meinen weltlichen Chef, wer immer das ist, bei den Kindern sind es die Eltern, im Betrieb ist es der Chef, um Erlaubnis frage für einen Kampf. Saul war so clever. Bevor man loszieht. Das ist nicht das alleinige Kriterium. Und dann Jesus zu fragen. Und wo ist der Ort, wo ich mich segnen lasse für den Kampf? Also wieder ein Beispiel von dem Anspiel. Ich muss zur Vorsorgeuntersuchung. Und plötzlich wird mir klar, das ist ein Riesenriese. Wann und wo lasse ich mich segnen, bevor ich zur Vorsorgeuntersuchung gehe? Und bitte nicht in der Form, das ist notfalls immer noch besser wie nichts, Herr, segne mich, ja, okay, alles in Ordnung, sondern wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Wer segnet mich? Physikalisch, wer legt mir die Hände auf? Sagt, ich segne dich, das ist der Kampf, in den du jetzt gehen sollst. Das hat was mit Gemeinschaft zu tun. Meine zum Teil auch unangenehme Lebenserfahrung ist, Kämpfe, die jemand alleine mit Jesus beschlossen hat, habe ich beobachten müssen, sind oft falsche Kämpfe und stellen sich leider oft im Nachhinein als Kampf um die eigene Ehre, die eigene Macht und den eigenen Arbeitsplatz heraus. Wir brauchen einander als christliche Geschwister, um uns zu kontrollieren, dass wir an der Stelle uns nicht selbst betrügen. Und schließlich, es gilt, die geistlichen Kampffelder wahrzunehmen, zu verstehen und dann eine Handlungsstrategie zu entwickeln. Jede Zeit hat bestimmte Kämpfe, die sie kämpfen muss. Wir müssen zum Beispiel in unserer Zeit um die Vernunft kämpfen, weil das ist nicht mehr selbstverständlich, dass vernünftige Entscheidungen passieren. Wir glauben ja Facebook mehr und wir glauben den Medien mehr und wir glauben alles Mögliche. Zweifelsfall glauben wir Trump noch mehr. Rettet die Vernunft. Das ist ein Kampf, den wir kämpfen müssen in unserer Zeit. In anderen Zeiten war das ganz anders. Da musste man sogar etwas über die übertriebene Vernunft tun, dagegen kämpfen. Das heißt, wir müssen die Zeichen der Zeit verstehen, die Kampffelder von hier und heute. Das war jetzt nur ein Beispiel. Und darüber müssen wir reden miteinander. Da muss es auch für eine Gemeinde wie Vineyard ein gemeinsames Verständnis geben, als Gemeinschaft. Was ist in dieser Zeit, in diesem Jahr, in diesen Jahren das geistliche Kampffeld, in dem Jesus diese Gemeinde und diese Gemeinschaft berufen hat. Und das ist garantiert nicht irgendeines. Und das ist ein Suchweg, ein gemeinsamer. Das kann ich nicht alleine. Schließlich, was ist der richtige Kampf? Wie finde ich heraus, wo es richtig ist zu kämpfen? Was braucht in unserer Zeit Veränderung? Wo hat Jesus ein Problem in dieser Welt? Ich komme immer von Jesus her. Welche Probleme hat Jesus hier und heute in dieser Welt? Welche Probleme hat Jesus mit Deutschland? Wo ärgert er sich über unser Volk? Und damit auch über uns? Welche Sache Gottes, nicht meine Sache, welche Sache soll ich auf den Weg bringen? Wir denken gern genau andersrum. Was ist meine Berufung? Was soll ich tun? Was sind meine Kompetenzen? Nein, andersrum. Was hat Gott für ein Problem? Und wo soll ich ihm helfen, dass er das Problem löst? Denn wir sagen ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Auch der Blick, was will Jesus nicht tolerieren? Dinge, die wir nicht tolerieren sollten, sind Kandidaten, Veränderungen und damit mögliche Kampffelder, in denen ich Gott rufen will. Und wenn ich das alles gesehen habe, muss ich stärker nach innen gehen. Da kommen die Dinge mit dem Feuer, mit dem brennenden Herzen. Was oder wen liebst du? Wo ist deine Liebe? Wo ist dein Herz? Was bricht dein Herz? Wo brichst du in Tränen aus, weil du es nicht mit anschauen kannst? Was bringt dich zum Weinen? Deine Tränen sind ein gutes Zeichen für die Leidenschaft, die Jesus in dir wecken will. Und lass den Heiligen Geist in dir die Leidenschaft entdecken, die Jesus in dein Herz gelegt hat. Das ist der Kern dieses Textes, dass das Feuer sich entfacht und dass es brennt. Und das gilt nicht nur für mich. Das gilt als Gemeinschaft im Unternehmen mit meinen Kollegen. Und wenn an meinem Arbeitsplatz die Kollegen im Wesentlichen über E-Mails miteinander verkehren, selbst wenn sie im gleichen Büro sitzen, das ist ja heute durchaus üblich, dann brennt da kein Feuer. Wo brennt dein Herz? Für die Gemeinschaft am Arbeitsplatz. Wo brennt dein Herz für das Unternehmen, in dem du arbeitest? Wo brennt dein Herz dafür, dass es noch Aufträge kriegt? Wo brennt dein Herz im Kundengespräch? Wo brennt dein Herz, wenn du Dienstleistungen tust in der Hotline und der Kunde dich anschreit? Das sind die möglichen Kampffelder. Und das muss ich hineintragen in die Gemeinschaft, mitten in die Kirche, aber immer, und ich sage es so scharf, unter der Kontrolle meiner Brüder und Schwestern als Beauftragte Jesu. Und dann erst, wenn das klar ist, gilt es zu kämpfen für eine Veränderung, wo ich ein größerer Teil davon bin und dem ich selber mit drin bin. Ich lasse Sie in diesen Sonntag mit einer Reihe von Beispielen. Um nochmal deutlich zu machen, dass wir in einer Zeit leben, in dem ganz wenige Riesiges erreichen können. Nehmen wir endlich Friday for Future ernst. Und ich meine in dem Zusammenhang der Predigt jetzt nicht, ob dieses Anliegen total richtig ist. Das ist meiner Ansicht nach total richtig, aber ist nicht mein Punkt. Sondern ich meine das 16-jährige Mädchen, das sich aufgemacht hat, die Welt zu verändern. Und das geht. Das wird Gott im Himmel entscheiden. Nicht richten. Ich sagte das vorher. Ich habe viele Menschen erlebt, dessen Herz brennt im Geiste Jesu. Natürlich muss ich es unterscheiden. Und ich bin sicher in diesem Fall, dass Jesus über diese Aktion sich freut. Denn er hat ein Problem mit dieser Schöpfung, und zwar ein massives. Gebetshausbewegung. Die Gebetshausbewegung überrennt zurzeit Deutschland. 24-7 Stunden Gebete. Menschen geben ihre normalen Arbeitsstellen auf. Es werden Spenden akquiriert. Und es sind Berufsbeter, die rund um die Uhr beten. Ein Gebetshaus nach dem anderen entsteht, rennt die Grenzen der Konfessionen zusammen. Wer hätte das gedacht? Wenn man da hineinguckt, das ist eine Handvoll Menschen, die angefangen hat zu kämpfen um das Gebet und die daraus eine große Nummer gemacht hat und noch lange nicht fertig ist. Auch hier war es wieder ganz wenige. Und ich möchte für diese Sensibilität werben. Ein Volk steht auf für Freiheit. In unserem Land war das im Wesentlichen getragen durch die evangelische Kirche der DDR. In Hongkong passiert zurzeit etwas Ähnliches. Ich bin sicher, wenn Jesus heute leben würde, würde er in Hongkong mitdemonstrieren. Er wäre dabei. Weil es geht nicht nur um Hongkong. Es geht darum, um Demokratie und Freiheit in einer Welt, in der das chinesische Modell diese Welt überrollt, in einer Geschwindigkeit, von der wir alle miteinander keine Ahnung haben, noch eine Chance hat. Und ob wir anfangen, unsere Stimme zu erheben gegen das, was vom Verständnis des Menschen global da auf uns zurollt. Und übrigens auch über Afrika. Oder das College der Volkshochschule Aachen, was ich in einer anderen Predigt auch schon mal genannt habe. Menschen, die über 18 sind, Erwachsene und keinen Schulabschluss haben, die allerletzte Chance kriegen, einen Schulabschluss zu machen. Schaut euch mal diese Menschen an, die es dann geschafft haben. Da fängt man an zu heulen. Da merkt man, da wäre Jesus dabei. Ich bin sicher, dass Jesus sich sehnt, mehrere solche Schulen in Deutschland zu haben. Es ist deutschlandweit die einzige. Oder Hospizarbeit, die letzten Stunden und Wochen eines Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr alle wissen, dass die Hospizbewegung in Deutschland in Aachen entstanden ist, über die Philipp-Neri-Gemeinschaft auf der Hörn, die im Kampf gegen den örtlichen Bischof, gegen die eigene Gemeinde, ihre Pensionen kapitalisiert haben, um das Hospiz auf der Hörn zu gründen. Was für eine Welle ist daraus entstanden? Das waren zum damaligen Zeitpunkt 5 Priester, nicht mehr. Das ist die Leidenschaft Jesu, die in diesem Text ist. David gegen Goliath. In meinem Betrieb werden Menschen ungerecht zur Seite geschoben. Ich stehe auf für diese Menschen, auch wenn es meinen Arbeitsplatz kostet. Darüber würde sich Jesus freuen. Oder da ist jemand, der arbeiten könnte, aber lieber auf Kosten des Staates lebt. Ich stelle ihn zur Rede und konfrontiere ihn mit seiner Haltung gegenüber dem Staat. Ich bin sicher, darüber würde sich Jesus freuen. Wir sind dazu berufen, Gesellschaft verantwortlich im Sinne Jesu zu gestalten. Du bist berufen, Gefangenen die Freiheit zu bringen, Gerechtigkeit zu bringen, wo Unrecht herrscht, und Liebe zu den Ungeliebten und diese Schöpfung so zu gestalten, wie sich das Gott wünscht. Du bist einmalig geschaffen als ein Werkzeug Jesu in unserer Zeit. Bist du bereit, dich von ihm in den Kampf stellen zu lassen, den er für richtig hält, und nur diese Kämpfe zu kämpfen und die anderen zu lassen. Bevor wir beten, möchte ich noch eine Anmerkung machen, die mir auch in der Betrachtung von mir selber in der Vorbereitung der Predigt klar geworden ist. Man gewinnt nicht alle Kämpfe, zu denen man berufen ist. Also den richtigen Kampf zu kämpfen, heißt Jesus nachzufolgen. Und sich auf den Weg zu machen, die Siege zu erleben, aber auch die Kämpfe, wo Jesus einen in einen Kampf steckt, wo man Zweiter oder Dritter wird. Auch das ist Nachfolge. Herr Jesus, ich danke dir für die Bibel, muss ich einfach so dir sagen. Dieses tolle Buch von den alten Erfahrungen der Vorväter im Alten Testament. Ich danke dir für die Überlieferung des ganzen Lebens von Davids mit seinen unterschiedlichen Phasen, mit seinem Aufstieg und seinem Fall. Ich danke dir für die Gegenwart von dir in unserer Welt und danke dir, dass wir uns da hineinbegeben dürfen, uns mitreißen lassen dürfen von deinem Feuer. Ich bitte dich von Herzen, dass du dieses Feuer jetzt in jedem anzündest und dass du jeden von uns an den Ort führst, wo uns die Tränen kommen, weil dein Feuer uns anrührt und dass aus diesen Tränen heraus die Bewegung entsteht, uns senden zu lassen. Und ich bitte dich, Jesus, für diese Gemeinde, dass du sie segnest in der Suche nach dem richtigen Kampf für jeden Einzelnen, für die ganzen Arbeitszweige, aber auch für die Gemeinde als Ganzes. Und dazu segne euch der dreieinige Gott, der Vater in seiner Güte, in seiner Barmherzigkeit, der Sohn in seiner Klarheit und Eindeutigkeit und der Heilige Geist mit seiner Wegweisung. Amen.